Darf ich bitten, herzlich willkommen hier im Studio. Ich habe mich so gefreut auf dieses Gespräch. Du bist Biologe ursprünglich und lebst mit Bären. Ein Teil des Jahres.
Ja, früher mehr als heute das leider der Fall ist. Aufgrund beruflicher und auch privater Veränderungen sind diese langen, langen Sommer unter den Bären jetzt doch etwas zusammengeschrumpft auf noch wenige Wochen. Und ich hoffe doch sehr, dass es in naher Zukunft wieder möglich sein wird, auch eine längere Zeit bei den Bären verbringen zu können. Insbesondere da meine beiden Töchter, die jetzt 11 und 9 Jahre alt sind, eigentlich auch darauf aufbrennen langsam, das erste Mal längere Zeit dort mit dem Zelt bei den Bären unterwegs sein zu können.
Du hast sie also auch schon mitgenommen mit dem Zelt zu den Bären, einfach nicht für so lange Zeit.
Wir hatten im 2019 einen ersten kurzen, Austausch oder ein erstes kurzes Beschnuppern, als wir eigentlich die Möglichkeit hatten, eine Familie zu begleiten, aber nicht eben mit dem Zelt, sondern auf dem Boot, die mich auch als Bärenführer dort engagiert hat. Und da es noch ein paar Plätze frei gab auf dem Boot, war es so möglich, meine Familie für 2 Wochen zumindest schon mal für ein erstes Kennenlernen nach Alaska zu bringen. Aber selbstverständlich ist das überhaupt nicht dasselbe, wie wenn wir dann als ganze Familie mehrere Monate da draußen unterwegs sein werden. Ursprünglich war eine solche Familienreise für 2021 geplant gewesen. Ich war sehr glücklich, als ich zwischen einem Stellenwechsel mir eine solche Auszeit eigentlich nehmen konnte für eine solche größere Reise mit der Familie. Alles war vorbereitet und dann leider das leidige Thema Corona hat uns da den großen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir hoffen jetzt einfach, dass es bald möglichst wieder einfach möglich sein wird, eine solche längere Familienreise dann durchführen zu können.
Was heißt für dich zusammenleben oder beschnuppern mit den Bären? Wie muss man sich das konkret vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
Also ich verbringe natürlich seit über 20 Jahren sehr, sehr viel Zeit dort draußen in der Wildnis von Alaska, einem Gebiet, das Teil ist des Katmai-Nationalparks, wo die Tiere auch nicht bejagt werden. Und ich damals, vor so langer Zeit, war es eigentlich keine Absicht, da die Zeit mit den Bären zu verbringen, sondern ich wollte einfach die Wildnis entdecken als 25-jähriger Student und suchte mir ein Gebiet, abgelegenes, interessantes Gebiet aus mit vielen Lachsen, Lachswanderungen, aber wo natürlich die Lachse sind die Bären meist nicht weit. Und so kam es zu den ersten Begegnungen. Ich hatte natürlich sehr großen, nicht nur Respekt, sondern wirklich auch Ängste. Versuchte eigentlich diese Begegnungen mehr zu vermeiden, als dass ich sie aktiv, proaktiv gesucht hätte. Aber als es dann diese erste Begegnungen gab, haben mich die Tiere doch dann sehr schnell in ihren Bann gezogen. Einfach als Biologe mit Interesse an allem, was da kreucht und fleucht und wächst, wurde es mir auch nie langweilig, diese Tiere auch aus größerer Distanz zu beobachten. Und ich habe dann mehr durch Zufall, als ich mein Lager längere Zeit am selben Ort ließ, auch realisiert, dass ich dieselben Individuen unterscheiden konnte von anderen Bären und dass sich da langsam fast wie jeden Tag ein bisschen ein Vertrauen auch aufbaute, sodass sie von sich aus, das ist ganz wichtig, eben ein Schritt sozusagen jeden Tag sich näher an mich herantrauten. Und das führte dann so zu einem ganz ein spezielles Erlebnis auf dieser allerersten Reise, als ich dieses Bärenweibchen, das ich seit mehreren Wochen dann schon kannte und täglich über mehrere Stunden beobachtet habe, sich von sich aus auf die Distanz zum ersten Mal dann auf etwa 10 Meter annäherte. Und es war so ein offenes Feld. Ich ich saß einfach da auf der Wiese natürlich das Herz fing an zu pochen und ich versuchte zu überlegen, was ich mache, aber sie scheint so unängstlich, unnervös auch, dass ich die Ruhe irgendwie behalten konnte und ich genoss dann diesen Moment, als sie sich auf etwa 8-9 Meter Distanz dann hinsetzte. Und habe dann wirklich im Winter darauf mir diese Bilder auch dieser Begegnung immer wieder angeschaut, habe ihr mehr spaßeshalber den Namen Rosi gegeben und habe mir dann überlegt, ist die wieder da am selben Ort, wenn nicht im nächsten Sommer, hat mir wirklich gefallen, diese Reise, an denselben Ort wie zurückkehren würde. Und die Rosi war da und das war dann wirklich so sozusagen der Startschuss meines vertieften Interesses, meiner Leidenschaft auch für diese Tiere. Und in der Folge ist es mir gelungen, einzelne Tiere, so wie die Rosi, ein sehr intim, persönlich kennenlernen zu dürfen, ein Vertrauensverhältnis auch aufzubauen, welches diese sehr nahen Begegnungen in der Folge dann auch zulässt. Darum auch so der Begriff, einfach ja, unter den Bären die Zeit zu verbringen. Es sind eben nicht nur Bären, sondern es sind dann für mich natürlich Individuen mit einer Persönlichkeit, mit einem Charakter, ähnlich vielleicht wie Personen, die eine ganz enge Beziehung zu ihrem Haustier genießen dürfen, können das vielleicht eher noch nachvollziehen. Und man geht dann zurück an dieselben Orte, um eben den Baloo und die Luna und die Suni und die Berta und wie sie, den Bruno und wie sie alle heißen, dann genau diese Bären eben auch wieder anzutreffen. Aber das sind keine 10 Bären, die über all diese mehr als 20 Jahre einen Namen bekommen haben.
Was für eine coole Reise. Also ich finde das so genial. Du hast dir mit 25 gesagt, jetzt gehe ich nach Alaska und bist dann einfach, warst dort alleine oder mit jemand anderem oder?
Nein, das war damals wirklich, ich bin sonst eigentlich ein sehr umgänglicher und sozialer Mensch und genieße die Gemeinschaft mit Freunden und habe viel mit Freunden nach Reisen unternommen, aber für diese Reise, dass irgendwie gab es da plötzlich keinen, der mich begleiten wollte und das war so fest auf meiner Wunschliste, diese Wildnis Alaska auch mal entdecken zu können, zu dürfen und dann zog ich das Ding alleine durch und wurde mir dann auch bewusst, dass ich überhaupt keine Mühe damit habe, Zeit alleine mit mir zu verbringen, aber ich muss beim Thema Einsamkeit vielleicht auch im gleichen Atemzug erwähnen, dass ich mich nur dort draußen in der Wildnis wirklich nie einsam fühle. Aber hier in der Zivilisation dann alleine irgendwo in einer Stadt, vielleicht noch Nachtessen, alleine an einem Tisch zu sitzen und überall sind andere Menschen, da würde ich mir sehr schnell sehr einsam vorkommen. Also das hat schon dann mit diesem der Wildnis und den Tieren dort draußen zu tun, die mir einfach genug Gesellschaft bieten. Und in der Folge gab es immer wieder Reisen, die ich alleine auch unternommen habe, aber auch vielfach Freunde, Familie, die mich natürlich dann auch begleitet haben. Und beide Seiten sind schön, wenn man die Erlebnisse teilen kann mit anderen Personen, gerade aus der Familie, auch aus dem Freundeskreis. Aber natürlich sind die Erlebnisse alleine auch unbeschreiblich intensiver, sicher auch vielleicht etwas gefährlicher. Einfach wenn man sich die Statistiken da anschaut, Vorfälle zwischen Menschen und Bären, kommen wir vielleicht dann später auch noch drauf zu sprechen. Aber die Erlebnisse sind einfach auch dadurch intensiver, dass sich die Tiere von einer noch persönlicheren und intimeren Seite zeigen, wenn man sie alleine beobachtet, als wenn man in einer Gruppe oder auch schon nur zu zweit, zu dritt, dann diese Erlebnisse teilen kann.
Das erste Mal, als du dort Rosi auf dieser Wiese begegnet bist, was ist dir durch den Kopf gegangen? Hattest du ein Pfefferspray oder eine Waffe sonst dabei und dir gedacht, okay, wann brauche ich was? Und dann kommen aber irgendwie gleichzeitig diese, ja, du beschreibst das so, freundschaftliche Gefühle irgendwie auf. Und was hat sich da in deinem Kopf abgespielt?
Also ich habe ja meine Wurzeln in der Schweiz, bin auch in der Bernstadt Bern geboren. Das mag jetzt vielleicht wirklich ein Zufall sein, aber als Schweizer, und ich wurde auch so großgezogen, ist man irgendwie bestmöglich abgesichert und ausgerüstet. Und
hattest du eine Versicherung abgeschlossen?
Versicherung jetzt nicht für diese Reise. Aber ich habe mich natürlich sehr intensiv auf dieses Abenteuer auch vorbereitet. Beispielsweise nicht jetzt, was beispielsweise die Kommunikation betrifft. Da habe ich heute mittlerweile ein Satellitentelefon dabei für die Notfälle. Das Ding ist da nicht, um täglich SMS zu schreiben und sich auszutauschen, aber einfach für die Notfälle und vielleicht, wenn ich allein unterwegs bin, einmal in der Woche dann so ein paar Minuten mit der Familie sich auszutauschen. Aber damals war das viel zu teuer, unmöglich. Da war ich ganz, es war auch noch eine andere Freiheit sozusagen, ganz ohne Kommunikation und Verbindung zur Zivilisation. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich optimal, so gut es ging, auch vorbereitet, was Zelt, Ausrüstung, Aufbewahrung der Nahrungsmittel, natürlich auch den Elektrozaun um mein Lager, ganz ein wichtiges Ausrüstungsteil in meinem Sortiment betrifft, und natürlich Bücher gelesen, Umgang mit den Tieren und alle diese Vorsichtsmaßnahmen, wie das Tragen eben auch von Bären ab, Abwehrmitteln, Pfefferspray beispielsweise, aber dann gibt es auch noch Backups dazu, Fackeln, die man bei starken Stürmen beispielsweise oder auch in der Nacht sehr gut zünden kann, diese Fackeln, so Magnesiumfeuer, die dann laut zischen und brennen und sehr auch unangenehm sind für die Tiere und auch bewährte Bärenabwehrmittel darstellen. Nebelhörner, um ganz laute Geräusche von sich geben zu können. Das sind alles Utensilien, die natürlich auch mit dabei im Gepäck waren, um sich einfach optimal und sicher vorzubereiten. Also alles, denke ich, was irgendwie möglich war, um das Risiko zu reduzieren, kam da vor allem auch während der ersten Reise zum Einsatz. Und trotzdem ist es auch auf dieser allerersten Reise eigentlich zum allerschlimmsten Erlebnis dann mit einem Bären gekommen.
Was ist passiert?
Eine kleine, aber eben schlussendlich fatale Unachtsamkeit meinerseits. Ich war anfangs immer unterwegs. Die Bären spielten ja damals noch gar keine große Rolle. Ich zog den Lachsen hinterher, wollte Lachse angeln und die Wildnisse entdecken. War so mit einem großen Gummiboot unterwegs, um mein ganzes Gepäck für die 3 Monate von A nach B transportieren zu können, manchmal über Land, hin und her, dann wieder an einem See entlang und dann vielleicht auch wieder mit der Strömung, einem Fluss entlang. Und an einem Tag eben an einem sehr kleinen Gewässer, Ausfluss eines Sees, bis dieses Flüsschen dann in einen größeren Fluss einmündete. Und das war sehr, sehr anstrengend. Ich habe vorab schon einmal die Gegend zu Fuß erkundet und wusste, wo ich hin wollte für die nächste geeignete Lagerstelle. Es gibt in der Wildnis draußen, gerade in Alaska, nicht viele flache, optimale Lagermöglichkeiten. Dementsprechend muss man sich auch bis vorbereiten und eben die Stellen zum Voraus kennen, wo man dann sein Lager errichten kann. Ich wusste diese Stelle, wusste, ich muss dorthin vom Frühmorgens bis abends, und die Reise, diese Tagesetappe gestaltete sich viel komplizierter und anstrengender, als ich mir das anfangs gedacht habe. Das Wasser war zu seicht, ich konnte nicht mich mit der Strömung treiben lassen, musste oft aussteigen, das ganze Boot über den Kiesgrund ziehen und stoßen und schleppen, und war physisch völlig erschöpft. Die Sonne ging bereits unter und ich war immer noch einige Stunden weit weg entfernt, und die Sonne scheint sehr lang im Sommer. Also das war mittlerweile irgendwie nach Mitternacht, war aber noch, war noch hell. Und dann kam diese Flussbiegung mit etwas tieferem Wasser, wo ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf das Boot sitzen konnte und mich einfach treiben lassen, etwas trinken schnell und einfach mal durchschnaufen. Und dann kam diese enge Kurve, man kam so um eine Ecke, es war ein steiles Ufer, Erosionsufer und dann plötzlich standen sie da, so zwei ganz niedliche, herzige Bärchen. Die waren ja noch ganz süß, aber eben im nächsten Moment tauchte auch die Mutter auf und die Kleinen keine 5-6 Meter neben mir, die Mutter vielleicht 5 Meter weiter hinten, 10 Meter entfernt und dann ging alles ganz schnell. Kaum hat eines der Jungen dann mich erblickt und die Mutter alarmiert. Sie rannten zur Mutter hin. Die Mutter kam mit 2-3 Schritten auf mich zugerannt. Mit einem riesigen Power, mit einer Wucht, die mich eigentlich auch dadurch vom Boot warf. Ich ließ das Boot dann, das direkt auf die Bärin zusteuerte, einfach treiben sein, sprang da weg und instinktiv lag ich dann irgendwie am Boden in einer völliger in einer Position des Unterwerfens auch, um möglichst sie natürlich auch, das war genau die richtige Reaktion, sie nicht zu bedrohen auch, ihren Nachwuchs nicht zu bedrohen, lag ich da so zusammengekauert im nassen, seichten Wasser. Sie stand da wirklich über mir und brüllte mich 1-2 Sekunden an und das war schon, also es geht mir heute immer noch kalt den Rücken runter. Kurzer, aber extrem intensiver Moment. Aber auch schon im nächsten Moment drehte sie sich um und rannte dann mit ihren Jungen so weit davon, bis sie dann irgendwo im Gebüsch auch verschwand. Und entsprechend schlecht ging es mir dann auch. Natürlich die nächsten Stunden, aber auch Tage musste ich mich wirklich erholen nach diesem Erlebnis. Und es wäre ganz einfach zu vermeiden gewesen, indem ich mich an die wichtigste aller Bärenregeln gehalten hätte und die sagt, dass man nie einen Bären auf kurze Distanz überraschen sollte, indem man eben mit seiner Stimme, mit seinen Händen irgendwas, Glöckchen tragen, machen auch einige Personen, das gehört nicht zu meinen Favoriten, dieses Gebimmel, aber eben mit der Stimme einfach kurz auf sich aufmerksam machen, dort, wo es Engstellen gibt, wo das Umfeld nicht über vielleicht 50 Meter oder so überschaubar, kontrollierbar ist, um einfach ein Tier von seiner Anwesenheit in Kenntnis zu setzen und um solchen Überraschungsbegegnungen eben vorzubeugen. Sie hat so reagiert, wie die allermeisten Bären ganz natürlich reagieren. Sie hat zwar zuerst kurz angegriffen, aber dann im nächsten Moment eben schon die Flucht ergriffen und die allermeisten Bären ergreifen direkt die Flucht. Es sind Fluchttiere, aber die Situation hat auch gezeigt, dass es in ganz seltenen Fällen eben auch zu einem Verteidigungsangriff führen kann. Die Bären wissen, dass sie stark sind und sie greifen nicht aus dem Grund an, um dann die Bedrohung gleich aufzufressen. Das ist nicht ein Beuteangriff, sondern eben ein Verteidigungsangriff, um in einem nächsten Moment dann eigentlich die Flucht zu ergreifen. Aber in einem anderen Fall kann das natürlich leider durchaus zu einer Verletzung führen und im allerschlimmsten Fall natürlich auch zu einem tödlichen Ausgang kommen. Und leider gibt es solche Situationen immer wieder, jedes Jahr, wenn wir uns einfach die wahrscheinlich Millionen von Begegnungen vor Augen führen zwischen Menschen und Bären weltweit, muss man das dann schon auch ein bisschen in Relation setzen. Und das Risiko, von einem Bären angegriffen zu werden, ist einfach überhaupt nicht vergleichbar, beispielsweise mit jeder Stunde, die man mit dem Auto auf einer Autobahn fährt, ist ungleich größer, dass da man irgendwie in einen Unfall verwickelt wird, als eben dann, wenn man sich auch respektvoll, korrekt gegenüber den Tieren verhält, das Risiko, dass man wirklich angegriffen werden könnte.
Ich bin mega erstaunt, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt, als der Bär oder die Bärin schon über dir gestanden ist, sie dich nicht einfach irgendwie gepackt oder gebissen hat. Oder ist das...
Nein, es macht eben Sinn. Also wie erwähnt, oder diese Verteidigungsangriffe, schon die sind höchst, höchst selten und kommen nur in ganz speziellen Situationen vor. Noch seltener ist dann, dass es zu wirklichem Körperkontakt kommt. Das hat den Grund darin, dass die Bären sich auch untereinander, unter Artgenossen, versuchen, stets über die Körpersprache eigentlich zu einigen, auch wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, beispielsweise zwischen zwei dominanten männlichen Tieren, aber auch unter irgendwelchen Tieren, wenn es um gute Futterplätze geht beispielsweise, weil auch der kleinere Bär, auch der größere Bär geht immer das Risiko ein, vom kleineren Kontrahenten verletzt zu werden, weil auch der kleine Bär starke Zähne, ein starkes Gebiss hat und auch lange Krallen und einfach in dem Sinn eine Verletzung, um eine Verletzung zuführen zu können. Darum verstehen die allermeisten dieser Konfliktsituationen ohne das Eingehen von Körperkontakt eigentlich auseinander. Und alles, was die Bären nicht kennen, demgegenüber verhalten sie sich auch sehr, sehr vorsichtig und man ist als Mensch einfach nicht Teil ihrer natürlichen Nahrung. Und das spielt wohl der Hauptgrund, dass die allermeisten Begegnungen zwischen Mensch und Bär völlig harmlos und friedlich auch ablaufen. Und das ist die Realität. Wenn die Leute sich vor Augen führen, ich habe jetzt dieses eine Erlebnis erwähnt, dass in vielleicht 30 Monaten unter einer Zeit, die ich 24 Stunden jeden Tag unter diesen Tieren verbracht habe, über die mehr als 20 Jahre, dann ist dieses eine Erlebnis natürlich sehr speziell, aber man muss das auch in Relation setzen zu den hunderttausenden Begegnungen mit Bären, die völlig friedlich und ungefährlich abgelaufen sind. Eine Begegnung mit einem Bär bedeutet schlicht nicht eine gefährliche Situation. Das ist in unseren Köpfen, das wird natürlich gefüttert durch die ganzen Medienberichte, wenn es mal dann ganz selten zu einem doch leider zu einem Vorfall kommt oder natürlich auch durch das, wie die Tiere in Filmen und Büchern auch porträtiert und Geschichten natürlich porträtiert werden. Aber die Tatsache, dass es wirklich eben so selten überhaupt zu einem Unfall kommt und dann vielleicht nochmals, also es gibt ganze Bücher über Bärenattacken, statistische Auswertungen, die Vorfälle sind schon so selten per se, im Vergleich mit der Anzahl Begegnungen und ich bin überzeugt, dass die allermeisten davon dann durch einen Fehler des Menschen auch verursacht wurden. Ich hatte auch, das war mein Fehler, ich hätte mich an eine ganz einfache, wichtige Regel halten müssen. Ist mir nie mehr passiert, selbstverständlich nach diesem Erlebnis. Und ich bin wirklich überzeugt, dass die Bären, das, wenn ich dann sehe, wie viele Menschen so unverhältnismäßig und unrespektvoll mit diesen Tieren umgehen, Sachen provozieren, sich annähern von sich aus, immer ein noch besseres Foto machen wollen, in der einen Hand den Pfefferspray, in der anderen Hand die Kamera und sich noch näher, noch ein Schrittchen näher an den schlafenden Bären heranschleichen, dann muss ich immer wieder sagen, es ist eigentlich unglaublich, dass nicht viel, viel mehr passiert. Leute, die Bären anfüttern, dass sie endlich etwas in ihre Nähe kommen, Dinge, die ich alles selber eins zu eins auch erlebt habe über die Jahre. Also wirklich schlimme Bilder und trotzdem passiert dann nicht mehr, zeugt eigentlich von der unglaublichen Toleranz und Friedfertigkeit auch dieser Tiere. Es braucht wirklich ganz, ganz viel, dass dort etwas mal schief läuft. Und wenn die Bären wirklich den Menschen als Nahrung anschauen würden, dann wäre ich schon, ich weiß nicht wie viele, tausende Male aufgefressen worden und selbstverständlich auch andere Menschen dazu.
Ist es auch von der Jahreszeit abhängig? Also ich kann mir vorstellen, wenn es viel Lachs hat, die Bären viel zu fressen haben, dann sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen weniger, also aggressiv ist das falsche Wort, aber die Chance ist wahrscheinlich kleiner, dass es zu einem Zwischenfall kommt.
Das liegt irgendwie auf der Hand. Man meint, dass ein hungriger Bär dann vielleicht automatisch ein gefährlicher Bär darstellt. Aber auch da kann ich eigentlich eine solche Aussage durch meine Erfahrungen über all diese Jahre nicht bestätigen oder unterstreichen. Denn ich bin über diese Zeit einigen sehr hungrigen Bären begegnet. Und ich habe gesehen, dass wenn die Nahrung sehr rar wird draußen, dass die Konflikte und die aggressiven Situationen auch unter den Tieren, um die restliche Nahrung dann, dass die signifikante zunimmt. Aber ich könnte nicht unterstreichen, dass irgendwelche Problemsituationen der Bären mir gegenüber in solchen Zeiten jetzt irgendwie zugenommen hätten. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil das ist doch auch so eine gängige Meinung vieler Leute, die sagen, ja, weil es da so viele Lachse gibt, wartet nur, bis da mal keine Lachse mehr kommen, dann werdet ihr sehen, was mit dem David da dann passiert. Aber diese Leute muss ich wirklich eines Besseren belehren. Es gab diese Zeiten, Jahre, die geprägt waren durch fast keine Lachse, die zurückgekehrt sind, aber auch Situationen früh im Jahr mit hungrigen Bären, die aus ihren Winterquartieren dann auftauchen und dann wirklich, man sieht das, wirklich an der Grenze sich befinden, ob sie den Wechsel da jetzt nach der Winterruhe wieder hinkriegen und Kalorien ansetzen können. Aber diese paar ganz, ganz wenigen Problemsituationen und einige davon durch eigene Fehler eben auch verursacht, die sind erstens schon mal so selten, dass man sie gleich eigentlich wieder vergessen kann und zweitens eben korrelieren die nicht mit diesen Situationen, als die Tiere eigentlich hungrig waren oder sehr wenig Nahrung aufzufinden war.
Vielleicht ist das Bild dieses hungrigen Bärens, du weißt den Namen sicher, dieser amerikanische Bärenforscher, der einen Unfall hatte und gestorben ist. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber ich glaube, dort hieß es auch im Dokumentarfilm oder ist es so rübergebracht worden, dass es auch ein hungriger Bär gewesen sein könnte.
Eine sehr, sehr tragische Geschichte von Timothy Treadwell, der auch sehr bekannt war, das wurde mir erst später bewusst, der Unfall ist 2003 passiert. Das war mein zweites Jahr dort draußen und wir sind uns fast noch auch persönlich begegnet, weil ich einige Wochen in diesem Sommer in dieser Bucht auch verbracht habe, als dann später der Unfall dort passiert ist. Und ich muss sagen, also die Situation, die Geschichte ging mir natürlich sehr, sehr nah und viele Leute ziehen da voreilig auch immer wieder den Vergleich zwischen mir und ihm. Aber ich denke, die Leute, die sich vielleicht auch die beiden Filme anschauen von uns, The Grizzly Man oder von mir, der Bär in mir, werden schnell erkennen, dass wir ganz anders aufgewachsen sind, ganz andere Persönlichkeiten haben und dass ich doch von mir behaupten würde, dass ich einen sehr, sehr respektvollen Umgang mit den Tieren bis heute eigentlich pflege und darauf Rücksicht nehme, während er halt irgendwo dann die Relationen, die Realität auch verlor, indem er an einer Stelle sein Zelt aufschlug, wo ich nicht einmal mit dem Elektrozaun mein Lager errichten würde.
Er hatte also keinen Elektrozaun.
Kein Elektrozaun mehr und die Stelle ist übersät mit Bärenpfaden, mit Resten von Lachsen. Es ist gleich neben dem Lachsgewässer und ich versuche dann mehr so etwas mich zurückzuziehen an eine Stelle, wo es nicht so viel Bärenaktivität gibt. Und daneben noch der Zaun und dann noch das zweite Zelt mit den Nahrungsmitteln. Und das sind alles einfach solche Regeln, die ich auch nach 20 Jahren, Prinzipien, die ich nie über Bord werfen würde. Auch das Tragen von Bärenspray oder Fackeln. Und das hat er irgendwie alles mit der Zeit, ging er immer noch einen Schritt weiter, eben die Wahl des Campsites, dann aber auch kein Tragen dieser Pfeffers, dieser Bärenabwehrmittel, das Aufbewahren von Lebensmitteln im Zelt, wo er auch seine Nacht verbracht hat und eben auch dann der Umgang mit den Tieren, in dem er auch für mich eine sehr wichtige, aber doch symbolische Grenze überschritt, indem er auch wirklich die Berührungen gesucht hat zu den Tieren. Und das ist doch für mich, hat einen großen symbolischen Wert, dass man die Tiere als Wildtiere betrachtet, auch wenn man solche Vertrauensverhältnisse aufbauen kann. Da kann ich ihn sehr gut verstehen. Wir teilten sicher ein paar Bären und diese Vertrauensverhältnisse zwischen den Tieren, da gibt es sehr große Gemeinsamkeiten. Aber es gibt eben dann auch Grenzen meinerseits, die ich nicht überschreiten würde, die er versucht hat zu überschreiten, die dann in der Summe einfach von all diesen Elementen leider dazu geführt hat, dass das passieren musste, früher oder später, was passiert ist.
Also du ziehst diese Grenze wirklich, dass du sagst, auch wenn ein Bär eigentlich so nah bei mir ist, dass ich ihn berühren könnte, tue ich das nicht.
Ganz genau. Also für mich sind das keine domestizierten Tiere, sind keine Streicheltiere, sind keine Haustiere. Auch wenn ich ihnen einen Namen gebe, das hat für mich wieder mit Respekt zu tun. Auch wenn er menschlich ist, der Name, soll er die Tiere nicht vermenschlichen, Bruno oder Luna. Aber ich kann ihnen gar nicht eine Nummer oder einen Buchstaben geben. Das fühlt sich nicht gut an für das Verhältnis, wie wir uns gegenseitig eigentlich auch kennen. Aber das Anfüttern der Tiere oder auch das Ausstrecken der Hand, um diese Begegnungen zu suchen, das sind klare Grenzen, die ich nie überschreiten möchte. Mir reicht es wirklich, wenn sie so 1 Meter an mir vorbeilaufen oder 3, 4 Meter neben mir sich hinsetzen und einen Fisch fressen, und ich muss dann nicht noch die Hand ausstrecken und versuchen, diese Grenze auch zu überschreiten. Obwohl, ich muss ihm recht geben, also es wäre möglich, mit einigen dieser Tiere, die ich seit so vielen Jahren so gut kenne, ich verstehe das, dass der Drang ist sehr groß und es wäre machbar, es wäre möglich. Aber es führt in der Folge, denke ich, eben dazu, dass man vielleicht ein bisschen auch die Angst, den Respekt gegenüber anderen Bären dann verliert in der Folge und dadurch sich mehr potenziell gefährlichen Situationen eben auch aussetzt.
Ich kann diese freundschaftlichen Gefühle, die man entwickelt, mega gut nachvollziehen. Und wie grenzt du dich davon ab? Oder wie siehst du, was denkst du, dass der Bär vielleicht über dich denkt? Weil du merkst, okay, der kommt mir nahe und er hat mich vielleicht gern, oder vielleicht ist gern auch nicht das richtige Wort, aber er duldet mich, er ist mir irgendwie freundschaftlich gesinnt. Aber dann trotzdem kann es, wenn du etwas Falsches machst, zu einem Unfall kommen. Wie denkst du, sieht ein Bär dich oder ein Bär, den du gut kennst?
Also obwohl wir uns wirklich sehr nahe sind mit ein paar der Tiere, ist es nicht so, dass ich den Namen rufen könnte und dann kommt die Luna da dahergelaufen. So weit geht das wirklich nicht. Aber ich bin mittlerweile, und da hatte ich schon viele Jahre lang, auch als Biologiestudent, auch als Doktorand, einfach als Wissenschaftler, wirklich hätte ich mich nie dazu veranmaßt zu behaupten, dass der Bär auch mich wirklich kennen würde. Aber heute, es gab einfach so viele unglaublich schöne Erlebnisse und Momente, da spüre ich das einfach so stark, dass ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass mich der Bär, mich als David Bittner, wiedererkennt. An meinem Geruch, an der Stimme, am Aussehen oder an einer Kombination dieser Dinge, an meinem Verhalten den Tieren gegenüber. Aber es bleibt irgendeine eine Grenze zwischen uns, und ich versuche auch, wenn der Bär vielleicht gerne mich beschnuppern würde, auch berühren würde von sich aus, versuche ich ihm die dann so mit der Stimme, mit einem kleinen Hey, wenn er gerade nicht hören will, dann so ab einer Distanz, vielleicht von 1,5 Meter spätestens, dann so einfach klar zu machen, dass er nicht jetzt das, ja, es nicht noch zu näheren Begegnungen kommen soll. Aber das sind immer Situationen, das darf man auch nie vergessen, wo sich die Tiere von sich aus mir annähern und nicht umgekehrt. Also auch wenn ich die Luna so gut kenne, würde ich mich nie dazu veranlasst sehen, mich vielleicht näher als vielleicht 20 Meter an den Bären heranzuwagen. Es gibt übrigens auch klare Regeln in diesem Nationalpark. Die Annäherung an Bären die aktive Annäherung an Wildtiere mehr als 50 Meter ist nicht gestattet. Also das hat natürlich auch seinen Grund und es gibt meiner Meinung nach viele Situationen, gerade eine Begegnung mit einer nervösen, unsicheren, jungen Bärenmutter beispielsweise, da sind 50 Meter viel zu wenig, da muss man bereits auf 200 Meter die Distanz dann wahren. Da muss man die Tiere auch immer beobachten und schauen, wie sie reagieren, wenn man sich ihnen annähert. Jetzt bei einem Bären, den ich so gut kenne, vielleicht eben diese 20 Meter, aber das ist dann auch schon alles. Und alles, was näher wird, ist das Tier selbst, das diese Entscheidung trifft, sei das durch einfach Gewohnheit, aber auch durch eine gewisse Neugier auch. Oder natürlich auch ab und zu einmal, da bin ich ganz offen, durch die Wahl meines Standortes, wenn ich weiß, dass sie da gerne am Ufer entlang hin und her läuft und dann setze ich mich halt ans Ufer und dann kommt sie eben nach, dann fühlt sie sich nicht gestört und läuft dann einen Meter oder so an mir vorbei. Manchmal kann man das auch etwas planen, diese nahen Begegnungen. Aber es ist und bleibt immer etwas ganz Spezielles.
Was ist sonst noch wichtig zu beachten, wenn man jetzt an so einem Ort wandern geht oder campen oder tracken? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf einem Weg vielleicht durch einen Nationalpark laufe, wo es noch oder sogar im Wald und dann hat man irgendwie 200 Meter vor sich, wo man natürlich den Weg nicht mehr sieht, eine Bärenmutter mit zwei Jungtieren dabei und man läuft halt auf diesem Weg, weiß nichts davon. Würdest du sagen, im Bärengebiet muss man zwingend immer rufen, Lärm machen? Oder gibt es noch andere Dinge, um so eine überraschende Begegnung zu verhindern?
Also wenn ich mich ganz kurz halten müsste mit einem Wort, dann wäre das nur, dass die Antwort wäre Respekt. Wenn man den nie verliert im Umgang mit den Tieren, dann ist man sehr sicher unterwegs. Und natürlich gibt es dann diese Feinheiten eben wie, man schaut mal, wie das Tier reagiert, bevor ich mich noch mehr annähere, das Tragen dieser Abwehrmittel, das Geräusche machen, die Aufbewahrung der Nahrungsmittel, Umgang mit Kochen, Abwaschen, das Fische fangen, das sind alles Dinge, wo man potenziell Bären dazu veranlassen kann, ja, etwas neugieriger zu werden oder man eben wieder zurück zum Thema Respekt, dann halt es unterlässt, jetzt einen Fisch zu braten, wenn einige hundert Meter neben dem Zeltplatz jetzt sich gerade offensichtlich ein Bär aufhält. Nicht? Dann wartet man und bis der Bär weiter weg ist oder kocht gar nicht, macht den Fisch am nächsten Tag. Also da gibt es so viele Details, die man dann berücksichtigen kann, auch mit dem Lärm machen oder Geräusche machen. Man braucht ja nicht unnötig auf einer offenen Wiese jetzt rumzuschreien, dass man überhaupt gar nie dann irgendein Wildtier zu Gesicht zu sehen bekommt. Andererseits, wenn der Wind natürlich einem ins Gesicht bläst und man läuft vielleicht noch im dichten Unterholz auf einem Bärenpfad, weil es die einzige Möglichkeit ist, um irgendwie vorwärts zu kommen in diesem Erlengestrüpp, dann ist es doch natürlich ratsamer, etwas lautere Geräusche von sich zu geben, um seine Anwesenheit kund zu tun. Also das liebe ich so an der Stimme, da kann man immer etwas variieren und natürlich braucht man dann auch gar nichts sagen. Für mich macht es natürlich einen riesen Unterschied, ob eben ein Bär sich aufhält in der Nähe oder sich annähert, welchen ich kenne, der einen Namen trägt, oder ob es sich um ein Tier handelt, was ich vielleicht noch nie zuvor gesehen habe. Dann ist das ein ganz anderer, viel vorsichtigerer Umgang auch dann.
Inwiefern unterscheiden sich die einzelnen Tiere voneinander, von den Persönlichkeiten und vom Verhalten her?
Das ist genau eigentlich der Grund, du hättest die Frage auch so formulieren können, was fasziniert dich eigentlich an den Bären so sehr? Und es sind genau diese Unterschiede, weil ich glaube, natürlich wäre dasselbe jetzt auch auf andere Tierarten anwendbar, aber bei mir hat das lange Beobachten dieser Bären dazu geführt, dass ich mir der Unterschiede einfach immer wie mehr bewusst wurde, nicht nur was das Aussehen betrifft dieser Tiere. Kein Bär sieht wie ein anderer aus. Also für mich sind die Tiere so unterschiedlich wie wir Menschen auch.
Und du siehst das sofort, welcher Bär jetzt das ist. Auch wenn du ihn vielleicht 3 Jahre nicht mehr gesehen
Ganz
hast.
Ganz genau. Also ich erkenne auch die Bären, die einen Namen haben, wie der Baloo oder die Luna, selbst wenn andere Leute Fotos von den Tieren gemacht haben und die dann irgendwo auftauchen in einem Buch oder auf einer Bilddatenbank, erkenne ich genau meine Bären in Anführungs- und Schlusszeichen. Wohl bemerkt, kenne ich die sofort wieder. Natürlich gibt es auch Veränderungen innerhalb einer Saison. Also die Tiere eben, das sind dann die Kleinigkeiten. Es ist nicht die Fellfarbe, weil die verändert sich im Verlauf des Jahres. Es ist auch nicht die Körperpostur, auch die verändert sich vom Frühling bis in den Herbst. Oder gerade wenn ein Weibchen dann auch plötzlich als Mutter auftaucht mit Nachwuchs, die sieht sehr anders aus. Aber trotzdem erkenne ich die Tiere am Verhalten, an gewissen Mimiken, Gesichtszügen, kleinen Details. Manchmal ist es einfacher, eine Narbe da, eine Narbe hier, aber oft sind es einfach auch eine Kombination von äußerlichen und verhaltenstechnischen Merkmalen, die dann dazu führen, dass sich einzelne Tiere sehr schnell und gut, auch auf große Distanz beispielsweise, von anderen Bären unterscheiden kann. Und das Ganze gestaltet sich natürlich kontinuierlich. Es gibt dann Tiere, die haben einen Namen, die ich sehr schnell, sehr einfach erkenne. Dann gibt es vielleicht auch Tiere, die haben einen Namen, der alte Oliver beispielsweise, den habe ich nicht so oft gesehen, aber er war so eine Charakterfigur, erkennt man selbstverständlich ohne Probleme auch aus der Distanz. Aber dann gibt es Tiere, die ich eigentlich immer wieder auch antreffe, aber die einfach, es gab dann keine dieser speziellen Momente zwischen uns, vielleicht auch keine ganz nahen Begegnungen, und das führt dann dazu, dass das Tier keinen Namen hat. Also das Ganze ist da sehr kontinuierlich von Tieren, eben dem Wiedererkennen bis zum Bären, die natürlich auftauchen und mir, die ich vielleicht schon mal gesehen habe und vielleicht eben auch nicht, natürlich in der Regel dann.
Du sprichst jetzt hier immer von Grizzlybären. Vielleicht kannst du hier noch etwas dazu sagen zu den verschiedenen Bärenarten. Grizzlybären sind ja Braunbären. Vielleicht wie sie sich unterscheiden von Schwarzbären oder Polarbären auch.
Ja, also wir haben weltweit eine Braunbärenart, den Ursus arctos. Das ist jetzt der wissenschaftliche Stand heute. Und dann gibt es natürlich verschiedene Populationen. Ein Pyrenäenbär, allein in Europa gibt es verschiedene Bestände und Populationen, die sehr unterschiedlich sind. Pyrenäen sind ganz andere Bären als im Trentino oder wiederum als in Skandinavien oder natürlich wieder anders in Kamtschatka oder dann wieder in Alaska. Aber trotz dieser Unterschiede gehören die Bären in diese eine Artengruppe, also in die Art hinein. Und man spricht dann in Nordamerika typischerweise von Grizzlybären. Aber eben jetzt in diesem Gebiet, wo ich unterwegs bin, an der Küste des Katmai-Nationalparks, werden sie auch oft Küstenbraunbären genannt. Überall an der Küste von Alaska, Tiere, die sich halt vornehmlich auch von Lachsen ernähren können, die dann größer werden als diese sogenannten Inlandbären, die häufig auch, also nicht nur kleiner, sondern auch einzelgängerischer unterwegs sind, weil die Nahrung nicht so konzentriert auf kleinem Raum vorkommt, wie bei den Lachsgewässern, dann im Landesinneren viel breiter und weiter verteilt ist. Das sind dann die Bären, die häufig typischerweise Grizzlybären genannt werden. Aber genetisch ein und dasselbe, Küstenbraunbären oder Grizzlybären, dementsprechend darf man auch von Grizzlybären sprechen. Es kommt also darauf an, wo ein Bär aufwächst und was er Nahrung findet, ob er eben als Küstenbraunbär oder als Grizzlybär lokal taxiert wird. Aber man darf da die Begriffe auch vermischen und frei so verwenden. Es gibt übrigens eine einzige wissenschaftlich akzeptierte Unterart des Braunbären, und das ist diese Population auf den Kodiak-Inseln, die einfach durch die Tatsache, dass sehr wenige Individuen während der letzten Eiszeit über eine zugefrorene Landbrücke diese Inseln besiedeln konnten und sich dann im Laufe der Zeit ja, zu mehreren tausend, zu einem Bestand von mehreren tausend Individuen dann entwickelt hat, dass die genetisch, aber auch morphologisch sich etwas anders darstellen und dementsprechend als eigenständige Unterart des Braunbären einfach gehandhabt werden.
Und von den Körpergrößen und vom Gewicht kann man sagen, dass in gewissen Regionen die Braunbären dann viel größer werden.
Ganz genau, das wären eben dann die Küstengebiete, die Bären, die sich dann vornehmlich von Lachsen ernähren können, das, sei das in Kamtschatka, sei das in Kanada, sei das in Alaska an der Küste, überall. Das sind dann eben eigentlich die größten Braunbären, wenn man so will, oder die dann so, ja, von der Größe und Gewicht her sehr vergleichbar sind mit den Polarbären.
Und vom Verhalten, ich weiß noch aus dem Yosemite-Nationalpark, dort hat es ja Schwarzbären, aber keine Braunbären. Und dann hieß es, aber auch braune Schwarzbären, vielleicht kannst du da auch noch etwas dazu sagen.
Genau, also der Unterschied zwischen Schwarz- und Braunbär ist weniger die Fellfarbe, weil es gibt auch Schwarzbären mit einem braunen Fell und umgekehrt gibt es Braunbären mit einem rabenschwarzen Fell. Übrigens auch sehr helle Fellformen, das ist bei den Braunbären etwas kontinuierlich. Aber ganz wichtig, also das wichtigste Unterscheidungsmerkmal bildet eigentlich der Buckel auf dem die Schulterpartie, die sehr muskulös ausgebildet ist. Braunbären natürlich auch häufig größer. Auch die kleineren Grizzlybären im Landesinneren, die einfach größer werden als die Schwarzbären. Schwarzbären viel häufiger auch, aber eben auch von der Schnauzenform, auch die Tatze, die Krallen. Da gibt es noch ein paar ganz andere große eigentlich Unterschiede. Aber das Wichtigste ist das Fehlen des Buckels, der sehr ausgeprägt bei allen Braunbären vorhanden ist.
Passend zur heutigen Episode möchte ich dir zwei Supplements vorstellen, die ich selber regelmäßig einnehme und Bären in der unverarbeiteten Form. Aronia enthält wie Blaubeeren auch Anthocyanine und hat sogar noch ein bisschen mehr davon drin. Anthocyanine haben einen positiven Effekt auf den kognitiven Abbau bei älteren Menschen und aus Tierversuchen lässt sich Ähnliches auch für jüngere Personen schließen. Was ich besonders spannend finde, ist, dass in Versuchen mit Menschen gezeigt werden konnte, dass DNA-Schäden bis um 20% reduziert werden können, was auch für die Langlebigkeit und deine Lebensdauer eine Rolle spielen könnte. Das zweite Supplement sind Omega-3-Fettsäuren, von denen man entweder hört, dass sie Krebs heilen, Alzheimer heilen, alles heilen oder umgekehrt, dass sie gar nichts heilen oder sogar schaden. Was man aktuell weiß, ist, dass sie Triglyceride effektiv im Blut senken, dass sie die Symptome bei schweren Depressionen verbessern, wahrscheinlich nicht bei leichten, und dass sie ADHS-Symptome bei Kindern verbessern. Da King Nature alle Schwermetalle und Dioxine rausfiltert, eines der fortschrittlichsten Filtersysteme hat, empfehle ich dir dieses Präparat. Wenn ihr mehr zur Studienlage wissen möchtet, dann schaut euch auf examine.com um und sprecht euch natürlich immer auch mit eurem Hausarzt ab. Mit dem Code VIBES erhältst du eine Gratispackung NADH zu deiner Bestellung dazu. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem Rest der Episode.
Wenn man einem Schwarzbär jetzt begegnet, dann gab es eine Daumenregel, glaube ich. Dann eher so ein bisschen Dominanz zeigen, stehen bleiben, laut rufen. Und du sagst, wenn man einem Braunbär ganz nahe kommt, dann das Unterwürfige zeigen, man ist keine Gefahr. Stimmt das plus minus?
In der Regel ja, aber dann gibt es gewichtige Ausnahmen, beispielsweise bei einem großen, dominanten Schwarzbären, da würde ich es jetzt unterlassen, dem aggressiv auf den Buckel zu rücken, eben den er gar nicht hat bei den Schwarzbären. Also da sollte man sich genau gleich auch unterwerfen. Andersherum bei einem Jungen, und das sind übrigens häufig die jüngeren Tiere, die auch etwas herausfordernd, etwas frech werden können bei den Braunbären. Auch diese paar unangenehmen Situationen, die ich selbst erlebt habe, das war immer ausnahmslos mit jungen, übrigens auch männlichen Jungtieren der Fall. Und dort heißt es nicht, sich an den Boden kauern und sich zu unterwerfen. Das lockt den Bären höchstens noch mehr an. Dort muss man genau gleich auch eben versuchen, überall eine laute, energische Stimme, vielleicht auch das zu zulaufen, ein paar Schritte auf sich groß zu machen, die Hände, die Arme in die Höhe zu reißen, versuchen, das Tier selbst proaktiv dann zu vertreiben. Also in der Regel stimmt das schon, aber es gibt eben auch die Ausnahmen.
Und wenn es jetzt zu einem Angriff kommt, was würdest du machen?
Also unabhängig mit welcher Bärenart, jetzt alle 8 Bärenarten weltweit, wenn es da irgendwie zu einem Konflikt kommt und jetzt in einem weiteren Schritt noch sogar zu einem ersten Körperkontakt, dann ist die Regel ausnahmslos, sich versuchen vollständig zu unterwerfen in einem ersten Moment. Das kann dann schon bei einigen Situationen dazu führen, dass der Bär von einem ablässt, wenn er sich nicht mehr provoziert oder nicht mehr bedroht fühlt. Aber ja, es könnte natürlich auch gerade bei einem Jungtier dann angebracht sein, dass man sagt das dann auch bei den Schwarzbären, dass man sich dann auch wirklich selbst aggressiv wehren sollte und als Mensch dort durchaus auch seine Möglichkeiten hat, da es sich ja nicht um einen 500 Kilogramm Braunbären handelt, der einem dann auch physisch so klar überlegen wäre, dass das da überhaupt nichts bringen würde. Aber bei einem Schwarzbären oder jungen Braunbären kann man sich durchaus auch noch etwas zur Wehr setzen und kann dadurch auch aus einer solchen unangenehmen Situation natürlich herauskommen.
Die Bären, die aus Italien in die Schweiz gekommen sind und kommen, sind das sind Braunbären, oder?
Ja.
Und wie siehst du da bei uns die Situation, wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt unsere Alpen, die Bären waren hier mal einheimisch, aber vielleicht haben wir hier, oder gibt es das Kinder selber wandern gehen oder spielen in den Bergdörfern, das halt zu so einem Überraschungsmoment mal kommen kann. Wie siehst du eine Möglichkeit, dass wir in den Schweizer Alpen den Bär wieder haben können, oder?
Also ich bin natürlich da etwas voreingenommen. Es ist klar, als Bärenliebhaber, mich persönlich freut natürlich diese Situation sehr, dass die Tiere, es geht ja nicht um eine aktive Wiederansiedlung, dass man Tiere da in der Schweiz aussetzen würde, sondern sie kommen von selber. Und es zeigt eben auch, wie bei den Wölfen übrigens auch, dass wir trotz unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft offenbar noch Lebensraum und natürliche Nahrungsgrundlagen haben für ein paar Bären, das auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich durch jetzt über 100 Jahre in Abwesenheit dieser großen Raubtiere völlig verlernt, mit ihnen umzugehen. Beispielsweise lernen wir unseren Kindern, dass eine Straße mit den Autos sehr gefährlich ist, dass man aufpassen muss, und wir lernen frühzeitig den Umgang mit Straßen und Autos. Aber wir haben völlig verlernt, wie wir uns zu verhalten haben. Beispielsweise in einem Bergdorf, wenn wir als Kinder dann im Wald spielen wollen, wo es vielleicht auch zu einer Bärenbegegnung kommen könnte. Also da ist natürlich, braucht das Ganze wieder viel Zeit, dass man diese Regeln wieder intuitiv anwendet. Und ich bin überzeugt davon, dass die Präsenz eines Bären nicht bedeutet, dass man nicht mehr wandern gehen kann in dieses Tal oder auf diesen Berg, oder man die Kinder nicht mehr draußen spielen lassen soll. Es gibt diese Regeln, und das zeigen auch all die Dörfer und Gegenden, wo die Bären neben den Menschen leben, heute noch, die das nicht eben verlernt haben und trotzdem ihre Gewohnheiten jetzt nicht so aufgrund der Präsenz eines Tieres dann radikal anpassen würden. Andererseits gibt es natürlich auch sehr viele Konfliktsituationen mit dieser Rückkehr. Die Tiere polarisieren nicht nur, sondern es gibt natürlich große Konflikte, wenn wir es nicht schaffen, die menschlichen Nahrungsquellen vor diesen Tieren irgendwie einigermaßen gut zu schützen. Also wenn man natürlich Nutztierherden auf den Alpen weiden lässt, ohne irgendeine Form der Bewachung, ohne eine Form des Schutzes, sei das durch Hirten, sei das durch Herdenschutzhunde, sei das durch Einzäunungsmaßnahmen, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, und diese Tiere werden sich natürlich schnell einmal diesem diesen einfachen Futterquellen auch, an diesen auch vergreifen, auch die menschliche Nahrung, die wir in, um und um unsere Häuser herum liegen lassen, sei das in Form von Abfall, Komposthaufen, natürlich Kulturen, landwirtschaftliche Kulturen, Obstbäume etc. etc. Da ist so vieles, so viel attraktives Futter vorhanden, dass es eine Herausforderung ist, natürlich die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu behalten und dass sie sich eben von nichtmenschlichen Nahrungsquellen auch ernähren können schlussendlich.
Was wäre denn ein Nutzen, wenn wir die Bären wieder hier anziehen würden?
Für mich
würden?
Kommt natürlich ganz klar ein Stückchen Natur, auch Wildnis durch ihre Rückkehr wieder zurück. Die Bären können auch und werden auch in der Wissenschaft als Schirmart bezeichnet. Man kann wirklich sagen, dort, wo die Bären heute noch vorkommen, und dabei sei sehr wohl bemerkt, dass wir es in 200 Jahren, in den letzten 200 Jahren tatsächlich zustande gebracht haben, ihren natürlichen Lebensraum auf wenige Prozent, vielleicht noch 5-7% des ursprünglichen Verbreitungsgebiets zusammenzuschrumpfen. Schon diese Tatsache alleine. Überall in Europa gab es Bären früher. In ganz Nordamerika gab es Bären. Heute, das Bär ist in das Wappentier in Kalifornien beispielsweise. Es gibt schon lange keine Bären mehr in Kalifornien. Aber er war sehr häufig, noch vor kurzer Zeit eigentlich, wie auch in der Schweiz, bis er dann auch da bei uns ausgerottet wurde. Und für mich kommt natürlich da ein Stückchen Wildnis, ist eine Art Symbolart auch, kommt da auf diese Art zurück zu uns und zeigt eben, dass es unserer Natur auch noch gut gehen kann, wenn wir Sorge tragen zu gewissen Gegenden und es auch natürliche Nahrung gibt für ein paar Tiere. Also dort, wo die Bären zurückkehren oder heute noch vorkommen, geht es der Natur wirklich gut. Es kommen automatisch sehr viele andere Tier- und auch Pflanzenarten dort vor. Wir finden eine hohe Biodiversität im Vergleich zu Gegenden, wo der Bär nicht vorkommt.
Wie funktioniert das schon konkret, dass die Biodiversität zunimmt durch den Bär? Ich glaube, es gab ja so Beispiele, habe ich auch zum Wolf gelesen, wie schlussendlich, ja, du kannst es besser erklären, wie gehen diese Wege das am Schluss?
Also die Raubtiere erfüllen natürlich auch eine ganz wichtige ökologische Funktion, die wir versuchen beispielsweise jetzt im Fall der Jäger etwas auszugleichen, und trotzdem können wir niemals dieselbe Arbeit vollbringen, die der Wolf beispielsweise auf unsere Wildtierbestände ausübt. Wir schießen nicht die kranken und die verletzten Tiere und halten den anderen Bestand fern von Krankheiten und Parasiten. Wir nehmen uns beispielsweise lieber die Trophäen mit den großen Geweihen, die beispielsweise auch für die wichtigsten Gene aufweisen für die nächste Generation. Also das ist eine ganz andere Funktion. Auch das Verbreiten dann sei das gerade im Fall der Bären auch von Samen oder auch von Nährstoffen. Gerade in Alaska eine wahnsinnig wichtige und starke Funktion, die das Verbreiten der Lachskadaver weg von den Gewässern in das Gebiet etwas abseits dieser Flussläufe. Man kann heute dort nachweisen, dass ein großer Teil des Stickstoffs und auch des Kohlenstoffs dieser Pflanzen aus den Lachsen, eben aus meerischem Ursprung herstammt. Und das wäre nicht möglich, wenn die Kadaver nicht auch durch die Bären entsprechend verschleppt würden. Und da gibt es ganz sicher noch die eine oder andere Funktion, die wir heute schlicht uns nicht bewusst sind und nicht kennen. Aber für eine Situation des Gleichgewichts erfüllen schlussendlich, und davon bin ich als Biologe auch stark davon überzeugt, auch irgendwelche lästige Viecher wie die Mücken oder Zecken, ich bin überzeugt, irgendeine Funktion haben die Tiere, und sie sind nicht einfach grundlos hier, sondern halten vielleicht einen anderen Erreger in Schach und schauen, dass es, ja, wir wissen, denke ich, noch sehr, sehr wenig über diese großen Zusammenhänge, gerade auch im Artengefüge und in diesen Ökosystemfunktionen einzelner Arten und dieser Prozesse.
Du hast die Jagd noch angesprochen. Ist das auch ein Thema in dem Bereich oder an dieser Kodiakküste? Ist dort die Bärenjagd erlaubt? Und
also in Kodiak selber ist die Jagd erlaubt. Das ist die Insel, die vorgelagerte Insel. Das ist so mein Ort, wo ich jeweils mit dem Wasserflieger dann hinausfliege, an die Küste des Katmai-Nationalparks, was sich am Festland eigentlich dann befindet. Und im Nationalpark ist die Jagd, ich denke, ich jedenfalls habe nie Anzeichen von Wilderern gesehen. Und das Risiko, dass ein Wilderer eingeht, ist für mich in keinem Verhältnis, wenn er im Nationalpark versucht, einen Bären zu schießen, wenn er genau so einfach auch gleich außerhalb der Nationalparkgrenzen auch von Erfolg gekrönt wird. Und es gibt in diesen Gegenden sehr viele Bären, auch außerhalb des Nationalparks. Und ich schließe nicht aus, dass es da ab und zu auch mal solche Wilderei-Tätigkeiten gibt. Aber das Risiko scheint mir nicht vertretbar angesichts der Tatsache, wie einfach es eigentlich auch ist, außerhalb der Grenzen eben auch seinen Bären erlegen zu können.
Du, vielleicht kannst du auch noch erzählen, du arbeitest aktuell auch in der Fischerei oder für das Fischereiamt im Aargau. Wie stehst du? Du gingst dorthin als Fischer. Siehst du Unterschiede vom Fischen zur Bärenjagd jetzt zum Beispiel? Ist die Bärenjagd etwas, das du sagst, das würde ich niemals machen? Oder?
Also ich habe übrigens die 10 Jahre fast beim Kanton Aargau gearbeitet in der Fischereiverwaltung, bin jetzt aber neu seit über einem Jahr beim Schweizerischen Fischereiverband tätig. Und ich habe eigentlich nichts gegen, ich bin selber zwar eine Person, die höchst selten noch Fleisch isst, also praktisch vegetarisch unterwegs ist, aber ebenso selbstgefangenen Fisch ab und zu mal, gerade wenn ich auch Zeit draußen in der Wildnis verbringe, das ist dann doch etwas, worauf ich nicht gerne verzichten möchte. Aber eben auch bei der Jagd, ich habe ein Verständnis für die Nutzung dieser Ressource, aber das Thema Trophäenjagd ist dann natürlich ein ganz anderes Gebiet. Da habe ich überhaupt kein Verständnis, weil die Bärenjagd, und das ist das Tragische, wird eigentlich nicht ausgeübt, um das Fleisch dann zu verwerten, sondern nur, um die Trophäe an die Wand zu hängen, das Fell, den Schädel, die Krallen sich zu nehmen, aber das ganze Fleisch wird eben draußen liegen gelassen. Darum Trophäenjagd. Und da habe ich doch wirklich überhaupt kein Verständnis dafür. Da gibt es mittlerweile auch sehr gute Daten, die belegen und zeigen, dass ein lebendiger Bär auch aus ökonomischer Sicht viel wertvoller ist für uns Menschen, auch für unsere Gesellschaft, als ein toter Bär, der einmal vielleicht durch einen Jäger, auch wenn er 20.000, 30.000 Dollar bezahlt für diesen großen Bären, ist das doch weniger wert als der lebendige Bär, der all die Funktionen, die er erfüllt und vielleicht auch so viele Ökotouristen dann eben auch glücklich macht, die Fotos immer wieder auch von diesen Tieren machen können. Und der Wert dann für den Nationalpark durch die hohe Anzahl dieser Braunbären ist unvergleichlich eigentlich höher als der Wert dieser Tiere für die Trophäenjagd als Vergleich. Aber vielleicht, um den Bogen zu schließen, eben beim Angeln, auch dort gilt es darum, ich bin zum Beispiel ein Verwerfer des sogenannten Catch and Release. Ich angle, wenn ich auch einen Fisch dann essen möchte und nicht einfach aus Spaß, um diese Tiere dann zu quälen und sie anschließend wieder frei zu lassen. Da unterscheide ich mich dann auch deutlich von anderen Anglern, denke ich.
Hast du selber schon mal Bärenfleisch probiert oder gegessen?
Ich habe einfach davon gehört, dass das so tranig, so ungenießbar sei, gerade auch, weil sie so viel nicht nur frischen Lachs essen dann, sondern eben auch viele verwesende, sogar tote Lachse. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bevor ich das nicht selbst irgendwie versuchen konnte, kann ich selbst auch keine Aussage machen. Höchstwahrscheinlich ist es etwas anders im Geschmack als beispielsweise das Fleisch der Schwarzbären. Diese werden nämlich häufiger auch gejagt für den Verzehr anschließend und weniger dann, um dann die Trophäe nur zu nutzen.
Ich habe gehört von einem amerikanischen Jäger, Cameron Haynes, der meinte, dass je nach Jahreszeit, wenn die Bären viel Blaubeeren fressen, das Fleisch fast bläulich und süßlich sei und dann eben je nachdem, wenn sie dann Lachs essen, das ganz, ganz anders, fettiger.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mache den Vergleich zum Fisch, zu den Karpfenartigen beispielsweise. Wir hier in der Schweiz verschmähen diese Karpfen oder Rotaugen und die haben viele Gräten und sind doch nicht gut zum Essen. Ja, das mag vielleicht so im Hochsommer der Fall sein, aber im Winter ein Karpfen, der ist nicht umsonst das Weihnachtsessen in der Tschechei und anderen slawischen Ländern und gilt in vielen östlichen Ländern als hervorragender Speisefisch, auch die Rotaugen beispielsweise, Alet, und wir kennen das einfach nicht. Dabei kommen genau diese Fischarten auch bei uns sehr häufig vor, werden aber kulinarisch leider noch sehr wenig genutzt. Aber die Jahreszeit hat einen starken Einfluss und natürlich die Nahrung auch auf die Qualität und den Geschmack des Fleisches, da bin ich überzeugt davon.
Du warst ja diesen Sommer auch nochmals in Alaska. Gab es ein Erlebnis oder ein Ereignis, das dich besonders überrascht oder positiv gefreut hat?
Natürlich ist jede Begegnung mit einem Bären immer etwas wahnsinnig Schönes. Aber wenn es sich dann natürlich um den Baloo oder die Luna handelt, ist das noch ungemein schöner und intensiver. Und leider muss ich sagen, es gab zwar einige wunderschöne Erlebnisse, war jetzt dieser Sommer doch auch geprägt von Enttäuschungen auch, weil ich doch so stark hoffte, nach ein paar Corona-Jahren doch die mir so bekannten und beliebten Bären wieder anzutreffen. Und leider war mir das jetzt vergönnt in diesen paar Wochen dieses Jahr. Ich bin also das letzte Mal 2019 dem Baloo, dem Bruno und auch ein paar anderen Bären, die ich kenne, begegnet. Und ich hoffe sehr, dass sie noch irgendwo dort draußen sind und dass es ihnen gut geht. Vielleicht den Älteren unter ihnen wie dem Bruno. Da muss ich leider davon ausgehen, dass vielleicht ja sie des Zeitlichen jetzt gesegnet hat. Aber bei anderen, noch jüngeren Tieren, gerade wie bei der Luna, hoffe ich doch sehr, dass die noch irgendwo dort draußen sind und dass ich sie hoffentlich dann bei der nächsten Alaska-Reise antreffen darf.
Wie oft denkst du während deinem alltäglichen Leben hier in der Schweiz an deine Bären? Ist das ein Vermissen?
Ja, also das sind sehr viele Gefühle und Emotionen im Spiel, ganz, ganz offen und ehrlich, natürlich manchmal mehr und manchmal weniger, aber immer wieder bin ich mit Vorträgen, Buchprojekten, einem Filmprojekt oder so mit diesen Tieren einfach beschäftigt und da denkt man automatisch natürlich an seine ganz speziellen Lieblinge zurück. Und wenn man sich dann trifft, sind das extrem emotionale und schöne Momente, weil ich mich einfach riesig freue. Für mich ist das alles andere als selbstverständlich. Eine Luna dort draußen in der Wildnis, sie könnte hunderte von Kilometern weit ja selbst irgendwie weiterziehen und nie mehr dort wieder auftauchen. Und trotzdem kommt es über diese Jahre immer wieder zu diesen Begegnungen. Natürlich sind das vor allem auch standorttreue Tiere, die eben viel und lange Zeit am demselben Ort immer wieder anzutreffen sind.
Aber dann nicht zwingend, sagst du eigentlich. Also es ist gut möglich, dass...
Sie könnten ja irgendwo sich aufhalten und irgendwelche Lachsflüsse aufsuchen. Also das ist für mich alles andere eben als selbstverständlich. Und entsprechend Traurig ist man auch, wenn man sich daneben auch verabschieden muss, weil man einfach nicht weiß, ob man genau diesen Bären jemals wieder treffen darf dann in der Zukunft.
Ist das dann eine Altersschwäche, an der der Bär schlussendlich stirbt, oder sind das Kämpfe mit jüngeren Bären, die sich das Revier...
Die Kämpfe sind eine sehr seltene Todesursache für einen Bären. Vielleicht am ehesten noch natürlich die ganz Kleinen, die, wenn sie nicht gut beschützt werden von ihrer Mutter, immer wieder mal Opfer werden können. Übrigens nicht nur von anderen männlichen Tieren, sondern genauso von anderen Bären, weiblichen Tieren beispielsweise, auch anderen Müttern sogar. Und der häufigste Tod, es hat doch natürlich mit dem harschen Leben zu tun, auch diesem Umstand, dass die Braunbären die einzigen, also auch andere Bärenarten natürlich, aber die einzigen so großen Säugetiere sind, die gezwungen sind, während des Winterhalbjahrs sich irgendwie in eine Ruhephase zu versetzen, weil sie einfach schlicht zu wenig Kalorien zu sich nehmen könnten, weil sie mehr Energie verbrauchen. Und das ist natürlich auch die Haupttodesursache, ist einfach ein strenger, harter, kalter Winter, ein vielleicht nicht optimaler Sommer zuvor, wo es dem Bären nicht gelangt, genügend Reserven aufzubauen, und mit dem zunehmenden Alter wird das natürlich auch immer schwieriger dann, und obwohl das so große Säugetiere sind, werden sie verhältnismäßig eigentlich, sterben sie auch jung. Also ein Bär wird im Durchschnitt in freier Natur lediglich 20, vielleicht bis 25 Jahre alt. In Gefangenschaft durchaus etwas mehr, aber eben es sind andere Säugetiere, die viel älter werden als die Braunbären, und das hat natürlich mit diesem harten Leben zu tun. Halbes Jahr so viele Kalorien ansetzen, wie es geht, die Hälfte des Körpergewichts fast zulegen, um dann während der anderen Jahreshälfte einfach von diesen Reserven zehren zu können. Und das ist schon auch etwas, das mich unglaublich fasziniert, diese Lebensweise dieser Tiere, wie sie das zustande bringen, ohne einen Schluck zu trinken, ohne einen Bissen zu essen, manchmal sogar eine Mutter, die noch Junge gebärt dann in der Winterzeit, und sie säugt dann mehr als 6 Monate eigentlich ohne Wasser und Nahrung auskommen können. Das ist für mich schon eine unglaubliche Meisterleistung im ganzen Tierreich und in der Natur.
Das kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Das ist wirklich crazy, dass es so lang geht. Das ist auch noch erwähnt, die kleinen Jungtiere, die nicht genügend beschützt werden durch ihre Mütter, wovon geht man aus? Was sind die Gründe, weshalb diese getötet werden von den älteren Bären?
In der Wissenschaft nennt man das ganz einfach einen Nahrungsopportunismus. Das heißt, die laufen eben im schlimmsten Fall unbeschützt herum, und dann kann irgendein junger Bär, aber auch ein großer Bär, unabhängig Männchen oder Weibchen, wird dann natürlich dazu verleitet, das Jungtier zu töten und es entsprechend auch dann zu verspeisen. Was früher sehr lang und heute eigentlich immer noch in vielen Büchern steht, ist, dass dieser Kannibalismus vor allem auf die großen, dominanten Männchen zurückzuführen sei, um dann, wenn es dann keinen Nachwuchs mehr hat, dann schneller wieder empfängnisbereit wird, sodass er seine Gene öfters weitergeben kann. Diese Theorie ist heute nicht mehr akzeptiert unter den Wissenschaftlern, macht auch eigentlich keinen Sinn, weil eben auch andere Bären beobachtet wurden, die diese jungen Bären, wenn sie Gelegenheit haben, auch getötet haben und gefressen haben. Es ist Teil ihres Lebens, dieser Kannibalismus. Es wird alles verwertet, was irgendwie verwertbar ist. Aber die Tatsache, dass die Weibchen eigentlich nicht in demselben Jahr dann wieder geschlechtsreif werden. Das braucht dann seine Zeit. Häufig ist das erst der Frühling danach. Und viele dieser Tötungen geschehen jetzt nicht gerade im Frühling, ganz früh, bevor dann die Paarungssaison startet, sondern eigentlich im ganzen Verlauf des Jahres, also während des Sommerhalbjahres. Und dementsprechend schwach wird diese Theorie eben auch bestätigt oder untermauert durch all diese anderen Beobachtungen, die gemacht werden konnten.
Weiß man auch, wieso der Mensch nicht auf der Nahrungsliste der Bären steht?
Ich denke, das hat schon primär damit zu tun, dass das nie der Fall war, dass Menschen haben immer, auch wenn wir viele Jahrtausende zurückgehen, wussten sich auch zu verteidigen. Und der Bär hatte immer andere Ernährungsmöglichkeiten, und was der Bär nicht kennt, demgegenüber verhält er sich wirklich äußerst vorsichtig. Ich sehe das nicht nur bei der Nahrung, dass er den Menschen nicht als Nahrung identifiziert, sondern auch im Umstand beispielsweise, dass er von den Gerüchen selbstverständlich in meinem Lager sehr stark angelockt wird, und die kommen auch, die Tiere, nachts noch viel mehr als am Tag. Aber dieser Elektrozaun, sie spüren sehr schnell dann auch diese Energie, dieses Feld, und kommen dann äußerst selten eigentlich in Berührung, eigentlich gar nie. Ich habe noch nie einen erwachsenen Bären erlebt, der mit dem Elektrozaun in Berührung kam. Das hat er ja nie gelernt. Wieso verhält er sich so ganz, ganz selten? Einmal vielleicht ist es vorgekommen, dass mal ein paar Jungtiere da unter dem untersten Litze, da der untersten Draht dann hindurch sind, mehr spielerisch aber, und dann auch schon wieder weghuschten. Aber eben eigentlich auf eine andere Art, die Erfahrung haben, dass es ihnen nicht dass es nicht angenehm ist, in Berührung mit diesem elektrischen Draht zu kommen.
Ich finde es trotzdem spannend, oder? Jetzt für dich macht es Sinn, sie assoziieren diesen Elektrozaun mit dir, wenn du nachher außerhalb des Camps bist, am Fluss, und sie wissen, da ist irgendwie etwas Mächtiges, oder wie man auch immer sagen möchte. Aber vielleicht sonst Bären, die irgendwo in der Nähe eines Trails leben, wo Leute halt viel hin und her laufen, dort sind die Bären ja auch ein bisschen gewohnt an Menschen, aber haben vielleicht keinen Grund offensichtlich, um Angst zu haben.
Also die Realität ist einfach anders, oder auch wenn das in den Büchern und Filmen anders gezeigt wird. Die Realität ist äußerst langweilig, weil es so friedliche Situationen sind um diese Tiere, und sie haben eigentlich viel mehr Angst vor uns als umgekehrt. Ich erlebe das immer wieder, auch wenn sie physisch auch ein großes, altes, männliches, dominantes Tier hat, sehr großen Respekt, und beispielsweise der Bruno, einer der größten Bären, die mir je begegnet sind, obwohl ich ihn schon so lange kenne, über all die Jahre, kommt er nie näher als vielleicht 15 Meter. Er macht dann einen Bogen um mich herum. Er hätte ja überhaupt keinen Grund. Er könnte einfach weiter marschieren und von mir erwarten, dass ich ihm aus dem Weg gehen würde und ihm den Respekt zolle, den er auch verdient, weil er ist der dominanteste, ranghöchste Bär in dieser Bucht seit vielen Jahren. Und trotzdem macht er diesen Bogen um mich. Das zeigt mir eigentlich auch, dass sie einfach eine Urangst haben, auch vor dem Menschen selbst, im Bewusstsein, dass sie uns physisch ja einiges überlegen sind. Ich denke, das Bewusstsein ist durchaus vorhanden, gerade bei den großen männlichen Tieren.
Ja, es ist mega spannend, diese Frage, weil Bewusstsein, Urbewusstsein, Intelligenz, Lernverhalten, so viele Faktoren, die eigentlich zu diesem Verhalten führen, eben dass es so wenige Zwischenfälle auch gibt. Vielleicht, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, meine letzte Frage: Wie sieht dein optimaler Lebensabend aus? Könntest du dir vorstellen, dich in Alaska pensionieren zu lassen, in einer Holzhütte in der Nähe eines solchen Gebietes?
Ich muss ehrlich sagen, obwohl mich die Wildnis und natürlich insbesondere die Bären unglaublich faszinieren und ich ein Leben ohne Bären mir nicht mehr vorstellen kann und ich sehr gerne auch als alter Mann noch da hinausgehen möchte in die Wildnis, um Zeit mit den Bären zu verbringen, könnte ich mir nicht vorstellen, dort zu leben, weil die Menschen, aber auch die Zivilisation, einfach auch die Mentalität der Leute dort, das ist mir größtenteils sehr fremd. Die Leute verstehen nicht, viele dieser Menschen, die in Alaska leben, wie man einfach die Bären beobachten kann und Freude daran haben kann. Man muss doch in die Natur gehen, um zu jagen, um zu angeln, um etwas zu nutzen, um etwas zurückzubringen. Und der Mensch ist doch da der Herrscher über die Natur und mit seinen Quads dann hinauszufahren und immer weiter und immer in dem Sinn auch mehr Zerstörung. Und ich versuche ja, nichts als meine Fußabdrücke zu hinterlassen dort draußen, und die Vegetation kann nachwachsen dort, wo ich mein Zelt einige Wochen habe stehen lassen. Ich nehme ein paar schöne Bilder hoffentlich dann mit von diesen Reisen, aber nicht mehr. Und ich genieße dieses Hin und Her, den Wechsel zwischen der Schweiz mit meiner Familie, mit meinem familiären, auch meinem Freundschaftskreis hier, und dann eben auch wieder der Wechsel hinaus in die Wildnis gehen zu können. Dieses Hin und Her, der Verzicht auf so vieles einerseits, wenn man die Zeit draußen in der Wildnis verbringt, aber dann eben auch wieder der Genuss hier, die Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens. Also mir passt das, dieses ständige Hin und Her, der Wechsel zwischen diesen Welten, und ich wünsche mir, dass der noch ganz lange so Bestand haben wird.
Hey David, vielen Dank für dieses so spannende Gespräch. Du hast Bücher geschrieben, es gibt Filme von dir. Wo können wir noch mehr von dir erfahren?
Sehr, sehr gerne, wenn das Interesse besteht, natürlich meine Webseite besuchen, wo ihr all diese Produkte, aber auch viele Bilder und weitere Informationen finden könnt.
davidbittner.ch.
Genau.
Super. Hey, alles Gute.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.